HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und unser Gast des Tages ist heute Janice Jackheit. Und ich freue mich auf unsere Begegnung. 5 Jahre ist das her, da haben wir uns das letzte Mal gesehen. Mit dem Buch der Stille, dem Rudern über den Atlantik. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben uns ein neues Buch mitgebracht. Es heißt Liebe oder der Mut, mich hinzugeben, statt mich herzugeben. Liebe ist ja so ein großes Wort und für jeden ja etwas anderes. Wenn ich die Augen schließe, an Liebe denke, dann weiß ich, welche Bilder so aufploppen. Wie ist das denn bei Ihnen? Erste Assoziation zum Wort Liebe.
Ich glaube, die Liebe ist etwas für mich, das immer überraschend war. Es war immer etwas, womit ich nicht gerechnet habe, was neue Gefühle in mir ausgelöst hat. Und ich glaube, es ist so ein bisschen, ja, einfach erstmal kommen lassen. Nicht so sehr in der Vergangenheit hängen, weil dann hat man die Tendenz, es wiederholen zu wollen. Mhm. Man sehnt sich vielleicht nach dem Ex-Partner oder so. Und ich lasse mich jetzt auf das Neue ein. Und das ist immer überraschender, als ich es mir vorgestellt habe.
Mhm. Verbinden Sie Liebe mit Suche?
Oh je, ja, also das vor 5 Jahren, frisch vom Ozean zurück, damals mit dem Ruderboot, da 6.500 Kilometer, 3 Monate lang weggelaufen vor dem Leben. Ich wusste nicht, was ich gesucht habe. Ich war einfach mit mir nicht glücklich. Ich hatte eigentlich alles im Leben. Ich hatte Geld, ich hatte eine Partnerschaft, ich hatte ein Dach über dem Kopf. Aber in mir war etwas, was mir gefehlt hat. Ich konnte es nicht erklären und dann begann schon eine Suche.
Und also die Suche, wenn ich Sie richtig verstehe, nach der Liebe auch zu sich selbst.
Damals wusste ich es noch nicht, was es ist. Ich wusste einfach, irgendwas stimmt nicht. Ich habe im Außen versucht, die Umstände immer zu ändern, aber irgendetwas in mir stimmte nicht. Dass es am Ende tatsächlich um so ein ganz einfaches Thema geht, nämlich die Liebe zu sich selbst und zu den anderen Menschen wiederzufinden, das ist mir eigentlich erst auf dem Weg klar geworden.
Viele, die uns jetzt vielleicht zuhören, sagen erstmal, naja gut, ich verbinde Liebe mit Partnerschaft. Aber ich würde auch sagen, erst wenn die Liebe zu sich selbst eine Verbindung hergestellt hat, dann ist man eigentlich in der Lage, auch Liebe anderen zu schenken oder von anderen zu empfangen. Würden Sie das auch so sehen?
Eigentlich perfekt zusammenformuliert.
Kann man gut, dann können wir nach Hause gehen.
Wenn man es nicht hat, kann man es nicht geben. Ich empfinde Liebe als durchaus einen Zustand der Fülle. Man liebt, weil man etwas zu geben hat und geben will. Nicht, weil man es muss, nicht, weil man einsam ist. Und Liebe ist nicht so ein Gefühl aus Mangel heraus. Ich brauche jemanden, sondern ich möchte
um die eigene gehen. Einsamkeit zu stillen. Denn das kennen ja sicherlich auch viele von uns. Man umgibt sich mit Menschen oder auch mit Partnern. Man führt eine Partnerschaft und kann ja trotzdem, man nennt es auch Liebe, aber kann ja auch in diesem Zustand dann doch sehr einsam sein.
Ich glaube dennoch, dass es sehr wichtig ist, dass man die Einsamkeit mal erfährt. Das ist etwas, dem ich über viele Jahre aus dem Weg gegangen bin. Die richtige Einsamkeit habe ich auf dem Ozean dann erfahren. Und es ist scheinbar doch so, man muss wissen, was es heißt, ganz allein zu sein. Dann begreift man eigentlich erst das Geschenk der Zweisamkeit. Und es gibt so einen ganz tollen Satz, der heißt, Glück ist nur echt, wenn man es teilt. Und diesen Satz hat so ein junger Aussteiger geschrieben, der ganz allein unterwegs war. Alexander Supertramp hieß der. Der ist durch Amerika gelaufen, irgendwo in Alaska geendet und da leider verstorben. Und dieser Satz, dass alles Glück nur etwas bedeutet, wenn man es teilt mit jemandem, das war sein letzter Satz, den er in diesem Leben aufgeschrieben hat. Und ich glaube, wenn man stirbt, hat man eine sehr gute Sicht über das Wesentliche. Mhm. Und deswegen ist das einer meiner Leitsätze.
Und Liebe hat ja eben auch ganz viel mit Teilen zu tun, ja, mit Empfangen zu tun. Also Sie merken es schon, liebe HR3-Hörer, es geht bei Janice Jackheit und mir heute um die Liebe und um eben dieses Buch. Die Geschichte in diesem Buch ist, so schreiben Sie, meine Geschichte von einem harten und starren, einem vermeintlich starken Menschen, der immer wieder gegen die gleichen geschlossenen Türen und Wände krachte, immer wieder hin zu einem weichen und flexiblen Menschen, der sich wieder öffnen kann, der sich verwundbar und fehlbar zeigt. Und wir haben Sie ja als enorm starke Frau kennengelernt. Wir haben es jetzt ein, zweimal angesprochen. Da waren Sie schon mal bei mir zu Gast, als Sie den Atlantik als erste Frau alleine überrudert, nenne ich das jetzt mal, haben, durchrudert haben und damit eben auf ein Umweltproblem, den Lärm in den Meeren aufmerksam gemacht haben. Das war damals unser Thema. Und ich meine, wer sich um Meere kümmert, dem schaffen wir jetzt Raum für das andere große Thema, die Liebe heute. Ich freue mich, dass Sie unser Gast des Tages sind an diesem Sonntagmorgen. Wer ihr neuestes Buch Liebe liest, hat das Gefühl, diese Frau platzt vor Emotionen, aber eben auch lange, lange Selbstzweifel. Ist die Liebe, auch die zu sich selbst, die stellen wir heute ein wenig in den Fokus, eine Reise? Kann man das so sehen? Und wo hat die bei Ihnen angefangen?
Ich glaube schon, ich habe ein sehr großes Privileg im Leben gehabt. Ich bin mit sehr tollen Eltern gesegnet, bin mit der Liebe meiner Eltern überschwänglich beschenkt worden.
Was waren Sie für ein Kind?
Ich würde sagen, ein ganz tolles Kind. Meine Mama würde sagen, anstrengend und kompliziert. Und ich hätte zu allem Nein gesagt. Ich war ein Kind mit unglaublicher Fantasie.
Ein neugieriges Kind?
Neugierig, sehr nach innen gekehrt. Ich war ein sehr introvertierter Mensch. Und ich hatte so vier Träume, die dann im meiner Kindheit mehr und mehr dazu kamen. Das eine ist, ich wollte immer aus mir raus. Also ich wollte auch mal auf die Bühne. Dass ich das heute geschafft habe, ist auch wahnsinnig. Das hat diesen Weg gebraucht. Und ich wollte unbedingt Schriftstellerin werden, Autorin werden. Auch das habe ich mit drei Büchern inzwischen hinbekommen. Ich wollte dann später Bestseller schreiben. Auch das habe ich geschafft. Und der vierte Traum.
Sie haben mit Tosende Stille auf der Bestsellerliste gestanden und mit dem zweiten Buch auch.
Genau. Was mit dem dritten wird, müssen wir jetzt schauen. Aber es ist auch irgendwann, das ist mit den Zielen. Wenn man die erreicht hat, was macht man dann? Ne?
Und das vierte?
Der vierte Traum ist, ich wollte immer einen Leuchtturm haben. Ich wollte in dem Leuchtturm Bücher schreiben. Und da gibt es eine ganz tolle Geschichte. Ich hatte vor 2 Jahren einen Vortrag in Fulda. Und da komme ich so von der Bühne runter, habe so die Geschichte erzählt von meinen vier Träumen. Da kommt eine ganz alte Frau auf mich zu, wartet vor der Bühne und sagt zu mir, kann ich sie umarmen? Und ich sage so, ja, klar, gern. Und da fällt sie mir so um den Hals und flüstert mir so ins Ohr, Frau Jackheit, Sie brauchen gar keinen Leuchtturm, Sie sind selber einer geworden.
Oh, du musst die Sonne sein.
Also alle vier Träume erfüllt heute. Das bedingt der Weg.
Also ein Kind, was neugierig war, was gerne Dinge auseinandergenommen und gebastelt hat, habe ich in diesem Buch gelesen, was wissen wollte, wie
alles
nicht
verstehen.
Nur die Welt, sondern eben auch die einzelnen Elemente funktionieren, alles verstehen, alles fragen wollen. Geboren im Körper eines Jungen und jetzt sitzt mir eine sehr attraktive Frau gegenüber. Also da hat sich auch eine sehr lange Reise ergeben. Darüber werden wir heute auch nochmal sprechen. Hat denn dieses Neugierig sein, auch damit zu tun, dass mehr ist in Ihnen, dass vom Körper her auch noch mehr ist. Eigentlich ja, wie soll ich sagen, zwei Menschen in Ihnen wohnen zu der Zeit, bis dann der herauskam, der mir jetzt gegenüber sitzt.
Ich weiß nicht, ob zwei in mir waren in meiner Kindheit. Ich wollte Mädchen sein. Ich habe mit 5, 6, 7 Jahren wirklich sehr schlimme Erfahrungen dann gemacht. Im Versuch, es zu leben. Ich stamme aus der damaligen DDR, da war das ja auch nochmal ein anderes Thema.
Welche Erfahrungen waren das?
Also
wir sprechen
einige.
Jetzt von Kinder- und Grundschulzeit.
Ja, das war so die schlimmste Zeit. Ich erinnere mich noch, ich war mit meiner Mama einkaufen, habe mir dann so die Klamotten und Schüchen gekauft, die ich haben wollte eigentlich. Und bin auch so zu einer Weihnachtsfeier gegangen in der ersten Klasse. Es waren 3 Klassen mit je 30 Schülern. Die stehen alle vor dem Eingang. Ich war die Letzte, die kam. Die schauen mich alle an und lachen. Da lachen 90 Kinder. Und ich konnte aus dieser Situation auch nicht raus. Ich musste ja da bleiben. Und ich hatte einige dieser Momente, auch wenn ich mich mal bei Mitschülern geoutet habe dann. Und dieses Ausgegrenztsein. Und da musste ich lernen, du darfst nicht so sein, wie du bist. Du musst dich anpassen. Und das habe ich dann gemacht. Habe es versucht zu kompensieren, habe versucht, meine Rolle gerecht zu werden.
Bevor wir zu dieser Anpassung kommen, würde ich ganz gerne nochmal auf diesen Punkt geben, dass Sie es ja getan haben. Also es gab hier ein Umfeld, was in diesem Fall Ihre Eltern Ihnen auch die Schuhe oder das Kleid, den Rock dann tatsächlich gekauft hat.
Naja, es war nur in dieser Anfangszeit als Kind. Meine Eltern haben es nicht verstanden, glaube ich, was da los ist. Vielleicht eine Phase als Kind, die man so hat.
Wie würden Sie es denn heute nennen, was damals mit Ihnen los war? Ich sage das los in Anführungsstrichen.
Das ist jetzt schwierig zu beschreiben. Ich glaube, es gibt das Geschlecht, was man hat. Der Körper, männlich, weiblich. Und es gibt auch natürlich durch Intersexualität die Veranlagung, dass man beides hat. Es gibt aber davon getrennt die Identität, die ja in unserem Kopf ist. Wie fühlen wir uns? Und ich bin heute nach einer sehr, sehr langen Reise, habe lange als Mann gelebt, ich habe dieses Rollenbild ausgelebt, ich hatte viele Beziehungen mit Frauen, mit Männern, bin nicht angekommen. Bin dann mit Anfang 20 den Weg zur Frau gegangen, habe meinen Körper komplett verändert. Ich war auch wirklich, ich hatte den perfekten Körper Anfang 20.
Als Mann?
Als Frau dann, nach den vielen Operationen, es waren sehr viele Operationen. Ich hatte dann Beziehungen mit Männern und Frauen, auch das habe ich erfahren. Und ich komme heute zu einem Punkt, wo ich sage, die Identität im Kopf, das ist eine Schublade. Ich passe in keine Schublade. Ich bin beides oder nichts davon. Ich bin ich. Und mal habe ich männliche Seiten an mir, mal habe ich weibliche an mir. Und je mehr ich das so lebe, je mehr ich das zulasse, umso mehr begegnen mir Menschen, die in ihrem Geburtsgeschlecht geblieben sind. Frauen, die als Frauen geboren sind, Männer, die als Männer geboren sind, die das auch in sich erkennen. Die merken, hey, wir haben alle die gleichen Seiten, beide Seiten in uns. Und wir laufen Gefahr, wenn wir uns in die Gesellschaft einpassen wollen, in die Schubladen, dass wir eine Seite abschneiden.
Wollen wir da gleich weitermachen bei dem Stichwort Schubladen? Freue mich, dass Sie heute unser Gast sind beim HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und die Autorin Janice Jackheit ist unser Gast, hat ein neues Buch im Gepäck und das heißt Liebe. So schön rot geschrieben wie mit so einer großen Tusche an die weiße Wand. Gleich mehr. Janice Jackheit ist heute unser Gast des Tages beim HR3 Sonntagstalk. In ihrem neuen Buch schreiben Sie über diese Zeit in einem falschen Körper, über eine Reise zu sich selbst und das Entdecken der Liebe. Zum einen zu sich selbst und im Umgang mit anderen Menschen. Ich würde ganz gerne noch mal etwas vorlesen zu diesem Gefühl fremd im eigenen Körper, was Teil des Buches ist. Ich wurde in einem falschen Körper geboren und auf meiner alten Geburtsurkunde steht, dass ich als Junge zur Welt kam. Da haben wir beide eben drüber gesprochen. Der innere Konflikt zerstörte jahrzehntelang jedes Selbstwertgefühl in mir. Er führte dazu, dass ich mich und mein Herz immer wieder verschloss. Wir beide haben gerade über diese Schubladen gesprochen. Wann haben die denn angefangen zu wirken, dass man einordnen will, ein Kind? Ist es ein Junge, ist es ein Mädchen mit den entsprechenden Verhaltensmaßnahmen?
Ich glaube, das beginnt in der allerfrühesten Kindheit noch, bevor man sich dessen eigentlich bewusst ist. Dass man es erfährt durch die eigenen Eltern, dass es da eine Rollenteilung gibt, Mann, Frau, Vater, Mutter. Man erfährt es an der Einordnung der Geschwister und dann natürlich in der Schule. Ich glaube, die Schulzeit hat mich vor allem geprägt. Und so ein kleines Kind im Alter von, weiß ich nicht, 5 bis 10 Jahren, das ist offen, das vertraut. Das nimmt alles hin, ohne es zu hinterfragen.
Es war ja auch ein sehr vertrauensvoller Akt von Ihnen zu sagen, ich gehe in diesen Mädchenkleidern zu einer Weihnachtsfeier der Grundschule und Ihnen standen 90 Kinder gegenüber, die das nicht verstanden haben und natürlich den anderen dann auslachten leider.
Heute verstehe ich das, dann kann ich sagen, das hat mit Ihnen zu tun, weil Sie es auch nicht gelernt haben, bei sich selbst zu sein und die anderen Menschen so zu lassen, wie sie sind. Aber als Kind stand ich da und habe das erste Mal wirklich eine richtig radikal starke Form von Ablehnung, Ausgrenzung erfahren. Das heißt, wenn du nicht den anderen Erwartungen entsprichst, was die anderen an dich stellen, dann bist du nicht dabei im Club der coolen Menschen.
Und was macht das, diese Ablehnung und diese Wand zu spüren? Führt das dazu, weiter zu versuchen, so zu sein, wie man ist als Kind schon? Oder führt das dann doch eher zu Anpassung?
Es passiert die Anpassung, es passiert sogar ein sehr interessanter Effekt. Ich bin dann gedreht. Ich habe dann andere Menschen auch sehr verurteilt. Und ich habe immer versucht, lieber kritisiere ich die anderen, als dass ich selbst kritisiert werde. Dieses Mobbing unter Kindern ist ja auch hart. Relativ gut untersucht und sehr hart. Und ich habe das wirklich überkompensiert.
Aber warum, wenn man es selber doch
auch
erfahren hat?
Weil es mir unglaublich wehgetan hat. Ich weiß noch, wie ich da stand in dieser Gruppe von diesen ganzen Schülern. Es war, also für mich würde ich schon sagen, ein traumatischer Moment. Mhm. Es war wirklich ein seelischer Schmerz. Und ich konnte mich dieser Situation nicht entziehen. Es ist wie ein Gefangensein. Und ich glaube, da hat sich einfach ein Teil von mir abgespalten, der gesagt hat, so.
Der beißt zurück, anstatt
genau,
die Arme nochmal zu
öffnen. Ja, genau. Das darf dir nie wieder passieren. Du wirst nie wieder nach außen so gehen, wie du dich fühlst. Ich glaube, ich hatte beide Seiten als Kind. Ich glaube, ich hätte auch als sehr femininer Junge vielleicht einen Weg finden können oder als maskuline Frau. Ich war sehr, sehr gefühlvoll. Ich war sehr im Gefühl. Ich habe mich Dingen sehr hingegeben. Ich glaube, das ist das, was ich so als das Weibliche verstehe. Mhm. Und das Männliche steht für mich einfach für die Stärke, ja, für die Freiheit, für das Denken und für das sich hergeben auf. Und ich hatte beides und musste eine Seite einfach von mir schließen. Das war meine Gefühlsseite.
Wenn man dann anfängt, auf andere zu treten oder lächerlich zu machen, sie zu unterdrücken, die vielleicht noch schwächer sind, funktioniert das, was man sich verspricht, oder ist das nicht eigentlich ein Boomerang? Weil man verletzt sich damit ja eigentlich immer wieder selbst.
Das sieht man ja aber als junger Mensch noch nicht und viele Erwachsene sehen das nicht. Es gibt so ein schönes Zitat vom Dalai Lama, der mal gesagt hat, Liebe ist die Abwesenheit von Urteil. Da würde ich auch sagen, es ist die Abwesenheit von Verurteilung. Mhm. Das heißt, so wie ich andere Menschen messe, wie ich sie verurteile, so beurteile ich mich selbst. Das heißt, wenn ich am anderen Menschen zum Beispiel ein Problem habe, dass er zu dick ist oder zu groß oder zu klein, dann wird immer in mir diese Angst sein, dass es mich selbst betreffen könnte. Wenn ich andere nach Äußerlichkeiten bewerte, fällt das immer auf mich selbst zurück.
Das war ja auch Ihr Weg letztendlich. Was hat dieser Weg mit Ihnen dann
Er hat
gemacht.
Mich immer mehr verschlossen. Ich bin härter geworden. Ich glaube, ich konnte mich auch nicht wirklich gut durchsetzen mit meinem Verstand, mit meiner Emotion. Da sind Kinder nicht erreichbar. Ich habe dann irgendwann auch zugeschlagen. Ich war jetzt natürlich noch eine Lehrertochter oder damals Lehrersohn sozusagen. Ich bin viel gefoppt worden, auch von älteren Jungs dann, die Spaß daran hatten, mich zu ärgern. Und ich habe mich dann wirklich irgendwann zu Hause eingeschlossen, habe meine Bettdecke genommen und habe Judo gelernt. Und wenn dann die Jungs kamen, die 4,5 Jahre älter waren, dann habe ich die irgendwo die Treppen runtergeschmissen und die lagen da und haben die Welt nicht mehr verstanden.
Sie schreiben es ja ganz schön auch in dem Buch, Liebe. Erst haben Sie es mit der Bettdecke im Kinderzimmer so als Überwurf geübt und nachher dann die
an
Jungs über die Schulter
geschleudert. Das hat funktioniert.
Das ist ja auch nicht schlecht.
Also einfach sehr viel über Körperlichkeit dann eskaliert, weil ich keinen anderen Weg gefunden habe. Ich meine, mein Konflikt ist wie ein Brennglas für ein Problem, das wir eigentlich alle irgendwo haben. Jetzt sind sicher wenige Jungs da draußen, die sagen, sie möchten Mädchen werden. Darum geht es nicht. Aber wir haben alle Kritik einstecken müssen wegen unserem Körper. Wir wollen alle schön sein. Wir alle haben Probleme mit dem Alterwerden. Da kann man sich so aus dieser Schublade sein eigenes Problem raussuchen. Und ich glaube, einfach bei mir ist es sehr, sehr deutlich.
Dann werden wir auf dieses Brennglas gleich nochmal einen Blick werfen, denn Sie sagen ja auch, egal welche Ziele Sie sich gesteckt und gesucht haben, es waren dann eigentlich die falschen, weil Sie das Problem nicht richtig betrachtet haben. Und das ist ja, wie Sie sagen, im Grunde dann individuell und austauschbar für die HR3-Hörer, die uns jetzt verfolgen an diesem Sonntagmorgen im HR3-Sonntagstalk. Gleich geht's weiter mit Ihnen, Janice Jackheit, und ich bin Bärbel Schäfer. Mir gegenüber sitzt Janice Jackheit, Autorin des Buches Liebe oder der Mut, mich hinzugeben, statt mich herzugeben. Ich lese noch ein Zitat vor, was ich mir rausgeschrieben habe. Egal wie hektisch ich herumirrte, langsam überholte mich das Leben. Fastfood und Speeddatings füllten einfach meine innere Leere nicht. Tabletten waren kein Ausweg aus meiner Gedankenschleife und keine Supercreme aus dem Supermarkt. Und keine meiner vielen Operationen machte mich schöner, liebenswerter, zufriedener und glücklicher. Dieses Leben machte mich müde, sehr müde, lebensmüde. Es hatte etwas damit zu tun, für die Hörer, die vielleicht jetzt etwas später eingeschaltet haben, dass sie als Junge zur Welt gekommen sind und gespürt haben in sich, da ist noch etwas anderes, was vielleicht heraus muss. Das klingt sehr einsam. Waren die Teenagerjahre bei Ihnen einsam?
Ja, sehr. Mein ganzes Leben war eigentlich einsam bis so die Mitte 30er Jahre. Nur das habe ich nicht so erkannt, weil ich immer sehr viele Menschen um mich herum habe. Also ich war nicht allein, aber ich war einsam. Ich konnte nicht Nähe wirklich zulassen. Ich hatte sehr viel Angst, verletzt zu werden. Und es hatte nicht wirklich damit zu tun, dass ich diesen Konflikt männlich-weiblich hatte. Weil ich habe das Problem ja gelöst Anfang 20. Ich bin in einem weiblichen Körper, der nach den heutigen Maßstäben eigentlich perfekt war. Und auch das hat nicht gereicht. Also es geht um etwas viel Größeres, nämlich sich anzunehmen, wie man ist, egal was man ist. Ob Mann, Frau, ob Transgender, ob schwul, lesbisch, ob man gern Lotto spielt oder Schach spielt, egal was man macht, so wie man jetzt
ist. Warum ist das so schwer? Also wenn wir sagen, das ist der Kern und wir kommen nachher nochmal, weil Sie sagen das jetzt so in einem Seitensatz, zu sagen, man ist Anfang 20 bereit, sich den Körper eben operieren zu lassen, ist ja auch ein großer Schritt. Aber was ist der Kern, der es uns allen an unterschiedlichen Punkten im Leben ja immer wieder so schwer macht, uns dann anzunehmen?
Ich glaube, dass wir es nicht vorgelebt bekommen haben. Wir lernen von Kleinkind auf, wie die anderen Menschen funktionieren. Wir übernehmen das. Dann kommen wir in die Schule, wo uns auch immer eingetrichtert wird, dass wir dies und das tun müssen, um mal jemand zu werden. Also wenn ich im Kindergarten bin, freue ich mich darauf, in die Schule zu kommen. Dann glaube ich, bin ich endlich ein vollwertiges Mitglied in dieser Gesellschaft. Stimmt aber nicht, weil dann will man in die Sekundarstufe, dann muss man studieren. Irgendwann will man im Job die Karriereleiter hoch. Man denkt immer, bald werde ich jemand, dann bin ich jemand.
Und dabei geht das Leben vorbei.
Ich glaube, das liegt daran, dass wir als Kinder nicht wirklich als vollwertige Mitglieder in dieser Gesellschaft wahrgenommen werden. Dementsprechend sind wir immer auf der Reise und merken gar nicht, dass wir zu jedem Zeitpunkt eigentlich bei uns sind. Ich glaube auch an der Stelle, Menschen, die nicht reinpassen in diese Gesellschaft, die anders sind, so wie ich zum Beispiel, die körperlich nicht passen oder die eine eigene Meinung haben oder etwas ganz Verrücktes machen, die fragen sich oft, warum bin ich in meinem Leben so gestraft worden mit so einer schweren Bürde? Und warum bin ich so ausgegrenzt worden? Aber letztlich ist das ja das große Geschenk. Irgendwann nicht mehr mitschwimmen zu können in diesem Strom der Menschen, bringt mich dazu, mal anzuhalten und zu sagen, Moment, dann gehe ich mal raus aus diesem Strom und dann beginnt, so wie ich das gerne bezeichne, die klassische Heldenreise. Der Held hört, da gibt es eine andere Welt, der spürt das und dann macht er sich auf und er sucht sich dann erstmal wirklich selbst.
Und diese Reise ist natürlich eine einsame in den meisten Fällen.
Am Anfang ja, aber da gibt es auf dieser Reise dann die wirklichen Begegnungen.
Sie waren ja auch kurz davor zu sagen, ich kann nicht mehr. Sie haben Autobahnbrücken ausprobiert und hinabgeschaut. Ist das erfolgreich, wenn ich da springe? Kann ich so mein Leben beenden, was ich so nicht mehr aushalte? Da muss es dann ja irgendwann ein Strohhalm gegeben haben, dass Sie nicht gesprungen sind. Was war das?
Also ich habe mir ganz einfach gedacht, okay, ich bin jetzt ein junger Mann, ich eigentlich auch erfolgreich und ich sah auch gut aus. Eigentlich im Außen war alles perfekt, aber ich spürte, das passt alles, das bin ich nicht. So, und dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man beendet das Leben oder, naja, aber dann kann ich doch mal versuchen, den anderen Weg zu gehen. Er besteht ja. Ich kann ja versuchen, das Geschlecht zu ändern. Heute habe ich die Möglichkeiten. Operativ, durch Hormonbehandlung. Von der Autobahnbrücke springen kann ich immer noch. Das war so dieser Impuls. Das war ein langer Prozess, etwa 3 bis 4 Jahre. Viele, viele Operationen, sehr anstrengender Prozess. Ich hatte dann mein Ziel erreicht. Ich war in einem anderen Körper und er war wirklich für mich perfekt.
Das haben Sie nicht in Deutschland gemacht, sondern im Ausland?
Unter anderem in Deutschland, aber auch sehr viel im Ausland. Es waren insgesamt, glaube ich, 12, 15 Eingriffe. Für einen Moment stand ich vorm Spiegel, das weiß ich noch, in Thailand, sah meinen neuen Körper, der war fertig dann sozusagen. Mein Geist, meine Seele und mein Körper waren wirklich für einen Moment eins. Ich war angekommen. Und? Danach fing das Dilemma aber wieder an. Da kamen dann die Zweifel, der Körper veränderte sich. Ich merkte immer mehr, es hat mit dem Körper eigentlich gar nichts zu tun. Selbst wenn ich jetzt den perfekten Körper endlich habe, werde ich älter werden. Das heißt, ich verliere auch diese äußeren Sachen wieder. Das heißt, ich musste etwas finden, das unabhängig von meinem Körper ist, um da eine Stabilität zu finden, ein wirkliches Ich zu finden. Es kamen nach der Operation wieder sehr viele Zweifel, weil ich nicht so glücklich war, wie ich es erwartet habe. Ich habe nicht das gefunden, wonach ich mich zutiefst gesehnt habe.
Und was ist das, wonach Sie sich gesehnt haben, dann ganz konkret?
Oh Gott, wie kann man das beschreiben? Ich habe das ja inzwischen wirklich sehr intensiv erfahren, aber es ist eben ein Gefühl, das man so schlecht beschreiben kann. Vielleicht als Leichtigkeit, das ist ein ganz starkes Wort. Man fühlt sich endlich mal leicht, aber auch körperlich leicht. Man richtet sich auf. Es ist ein Gefühl von Heilung. Also es passiert viel Heilung auf körperlicher Ebene auch. Es ist ein Gefühl von tiefster Zuneigung zu sich selbst, das ist ganz wichtig, zu sich selbst und zu anderen Menschen. Vertrauen, auch ein gewisses Urvertrauen. Es ist ein komplettes im Fluss sein, nicht mehr im Kopf sein. Es ist ein Gefühl.
Ich kriege Herzklopfen.
Das ist ein schönes Liebe. Das ist es, Herzklopfen. Ja, man ist neugierig, man ist vor allem sehr dankbar für die Sachen, die man hat. Wow, es ist ein Wow. Jetzt habe ich es. Das ist die Antwort. Es ist ein Wow.
So, jetzt drehen Sie sich mal um an Ihrem Frühstückstisch und gucken Sie mal, ob Sie noch eindeutig Ja und Wow sagen, was Sie spüren. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Unser Gast heute ist Janice Jackheit und ihr Leben war lange geprägt von der Suche nach sich selbst. Als Junge wurde sie geboren und hatte sich immer danach gesehnt, als Mädchen zu leben. Sie hat Beziehungen ausprobiert mit Männern, mit Frauen, hat Rollen ausprobiert, ist dann depressiv geworden im Alter von 19 Jahren und mit Anfang 20 nach vielen, vielen OPs dann in ihrem Körper angekommen, um ihre Identität anzugleichen. Liebe Janice Jackheit, wir haben miteinander gesprochen, als Sie das erste Mal eine Idee verwirklicht haben, nämlich etwas ganz Außergewöhnliches. Sie haben als erste Frau den Atlantik überrudert und waren 3 Monate allein auf dem Ozean. Haben diese 3 Monate Ihnen eigentlich geholfen, bei sich anzukommen, sich näher zu kommen?
Ich würde heute sagen, es hat mir die Tür aufgemacht. Es war ein Weg in neue Erfahrungen. Es war wieder ein Weg zurück in dieses ominöse Hier und Jetzt, einfach mal sein und das Leben wirklich wieder erfahren, Freiheit spüren, wieder ganz bei sich sein. Aber ich meine, ich werde sehr oft reduziert auf diesen Atlantik und ich halte ja auch sehr viele Vorträge inzwischen. Da wird immer gern erwartet, dass ich sage, ich bin da raus auf den Ozean und danach war mein Leben in Ordnung und alles war gut. Das wäre eine glatte Lüge.
Mit welchen Fragen sind Sie denn aufs Wasser gegangen? Oder nach welchen Antworten haben Sie gesucht?
Ich bin mit ganz profunden Fragen. Was möchte ich zum Beispiel im Leben tun? Mit solchen Fragen bin ich da raus. Was möchte ich joblich machen? Ich habe aber die Antwort darauf gefunden, dass das die völlig falschen Fragen sind. Die Hauptfrage, die ich da draußen gefunden habe, war: Wer bin ich eigentlich und warum spüre ich mich nicht mehr? Dieses Gewahrsein kam immer mehr, dass ich merkte, ich bin wie abgetrennt von meinen Gefühlen. Und die kamen auf dem Ozean wieder. Und das in so einer Intensität. Also erst da draußen habe ich begriffen, wie wenig ich im Alltag eigentlich noch fühle. Und das hat mich schockiert.
Und der Alltag war der in der IT-Branche, der war der mit dem Schulabschluss, der war genau. Der mit einem Freundesnetzwerk.
Ich war selbstständig, habe versucht, Erfolg zu haben, war in einer Partnerschaft, die funktionierte, aber auch da war nicht alles so, wie ich das eigentlich mir gewünscht habe. Und irgendetwas da draußen ist in mir passiert, das mir gesagt hat, da ist mehr, mach dich auf. Und der Atlantik war nicht die Lösung meiner Probleme. Die Reise, die sich nach dem Atlantik anschloss, war für mich, fand ich, viel, viel abenteuerlicher, viel, viel aufregender, gefährlicher. Es war über 3-4 Jahre sicher eine Auseinandersetzung mit mir selbst. Es war die Heldenreise im Alltag. Nämlich das, was man auf dem Atlantik gefunden hat. Was man findet, wenn man sein Leben riskiert, diesen Kick. Wie kriege ich das in ein ganz normales Leben, indem ich morgens einkaufen gehe, meinen Job machen muss, indem ich Freunde und Familie um
die
mich habe.
Die Spülmaschinenräume ausräume
das
und
ist nämlich,
ins Kino gehe.
Man denkt immer, die Heldenreise ist dann zu Ende, wenn der Held den Schatz gefunden hat. Aber wir wissen ja aus Herr der Ringe, wenn man sich auf den Schatz dann selber herniederlässt, wird man ja selber zum Ungeheuer. Die klassische Heldenreise ist dann zu Ende, wenn der Held zurück in sein altes Leben kommt und die Erfahrung, die er gesammelt hat und den Schatz zurückbringt in den Alltag. Das ist das Ende der Heldenreise.
Wie würden Sie denn diesen Schatz beschreiben, den Sie mitgebracht haben?
Mein größter Schatz sind Gefühle. Dass ich Momente erfahren habe, Gefühle erfahren habe, die ich völlig verloren und vergessen hatte.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele zu Hause, die morgen früh wieder mit ihrem Wagen aus der Tiefgarage sich in den Stau stellen und dann in die Tiefgarage der Firma fahren, um dann im Großraumbüro die kommende Woche zu verbringen, sagen, klar, wenn man die Chance hat, keine Hypothek abzahlen muss, keine 3 Kinder hat, keine Ex-Frau hat, dann ist das einfach mal abzuhauen und zu sagen, ich suche jetzt mal meine Gefühle und gucke, wo ich mich wieder spüre. Die hat gut reden. Was antworten Sie denen?
Dass wir in jedem Moment die Chance haben, eine Entscheidung zu treffen, die unser Leben ändert. Das haben wir jetzt.
Warum trauen sich so wenige?
Weil sie gar nicht wissen, was sie wirklich wollen. Wenn wir wirklich, also es geht darum, man kann wissen, was man will, oder man kann es zutiefst spüren. Den Weg, es gibt das tolle Buch Der kleine Prinz. Da heißt es, man sieht nur mit dem Herzen gut. Und das ist auch so meine Lebensmaxime. Nur das Herz weiß, wo wir eigentlich hinwollen. Unsere Gefühle sagen uns das, was unsere Bedürfnisse sind. Und der Kopf hat viele Ziele. Der Kopf weiß, wo er hin will. Aber letztlich ist das, was wir wollen, oft nicht das, was wir wirklich brauchen. Ne?
Es hat aber auch was Egoistisches dann. Also würde ich jetzt etwas spüren, wäre ich auf der Suche, da muss ich ja auch handeln vielleicht. Ne? Das hieße ja auch, altes Leben verlassen, alte Brücken abbrechen und neue Wege gehen.
Das ist wieder der Kopf, der dann wieder Angst macht und sagt, oh, du verlierst alles und Hauptsache Panik schieben und sich gar nicht bewegen und in dem alten Hamsterrad stecken bleiben, weil da funktioniert der Kopf ja immer. Der Kopf will einfach nur denken. Wenn man das begreift, fängt man irgendwann mal an, nicht mehr so genau hinzuhören, was der Kopf eigentlich sagt. Der Kopf ist ein Werkzeug, ein tolles Werkzeug. Man kann tolle und kreative Dinge damit machen. Aber man sollte sich nicht vom Kopf sagen lassen, wo man eigentlich hin will. Das sollte uns unser Gefühl sagen. Und ich habe im Leben fast alles erreicht, was mein Kopf erreichen wollte. Alle Ziele, die ich so hatte. Auch wie der Traumpartner aussieht, wie der Traumjob aussieht. Das habe ich alles erreicht. Und dann war ich da und habe gemerkt, und jetzt? Das ist es gar nicht. Also man muss zurück in sein Gefühl, man muss zurück zu dieser Intuition, zu dieser inneren Stimme.
Haben wir die verloren?
Ja.
Also diese innere Stimme wiederfinden, das ist eine große Herausforderung. Und Sie, Janice Jackheit, haben sich auf diese Reise gemacht, haben sie gesucht und sind unser Gast heute im hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer, gleich mehr. Wir reden über Mut, den Mut, sich seinen Gefühlen zu stellen, sie zu spüren, sie anzunehmen. Und Frau Jackheit, Sie waren ja Meisterin darin, sich lange Zeit etwas vorzumachen. Inzwischen können Sie das ganz gut, Gefühle annehmen und die herauskitzeln, sich ihnen stellen, auch wenn das nicht immer so ganz leicht war. Aber wie macht man das eigentlich?
Indem man sich erstmal das überhaupt gewahr macht, indem man ehrlich zu sich ist auf die Frage, bin ich glücklich, lebe ich das Leben, das ich wirklich will? Das Leben ist verdammt kurz. Alles, was ich in diesem Leben wirklich machen kann, ist leben und fühlen und erfahren. Ne? Der ganze Besitz wird mir nichts bringen, den lasse ich zurück auf dem Friedhof. Meine ganzen klugen Gedanken, meine ganzen Wahrheiten lasse ich zurück. Das Einzige, was ich hier machen kann, ist leben.
Mhm. Also kann ich mir vorstellen, haben viele so ein Päckchen an Sehnsüchten oder an Träumen und an Gefühlen, die sie sich gar nicht auspacken im Alltag.
Aber wann dann? Wenn nicht jetzt, in diesem Leben, wann dann? Wir haben kein zweites. Das Leben ist, das ist alles, was wir mit auf die andere Seite nehmen, ist das, was wir gelebt haben. Punkt. Und da muss man hin. Und Wir alle sehen uns nach der Liebe. Also ich bin sehr lange durch die Religion gewandert, durch die Spiritualität, auch ein bisschen durch die Esoterik. Da reden ganz viele davon und sagen, du musst dich nur selbst finden und alles ist okay. Nein, wir alle haben tiefe Bedürfnisse als Mensch, mit anderen Menschen im Austausch zu stehen. Wir brauchen Berührung, Aufmerksamkeit. Es ist auch ganz wichtig zu erkennen, wenn ich diesen Weg zu mir wage, ja, einfach meinen Pfad finde, dann werden mir auf diesem Pfad auch die Menschen begegnen, die genauso weit sind. Und genau mit denen werde ich das leben können, wonach ich mich eigentlich sehne. Man muss erstmal allein, also die Angst vorm Einsamsein verlieren, muss seinen Weg gehen, um dann eigentlich herauszufinden, da beginnt erst die richtige Begegnung.
Wann war der schmerzlichste Moment für Sie, als Sie gedacht haben, jetzt mache ich hier jemandem etwas vor, das bin ich eigentlich gar nicht?
Gab es mehrmals in meinem Leben solche Momente. Es waren meist in Beziehung. Mhm. Momente, die sehr wehgetan haben. Und
wo Sie, weil Sie noch nicht bei sich waren, auch andere verletzt haben?
Auch nach den Operationen, dass es immer wieder verletzende Momente gab. Ich auch nicht angekommen bin. Also meine Freundin sagt zu mir immer, ich wäre wie so ein trockener Schwamm gewesen. Ich war so leer. Ich habe mich so nach Gefühlen gesehnt. Wenn dann mal jemand kam, der mir ein bisschen Gefühl gegeben hat, dann bin ich förmlich wie so ein trockener Schwamm explodiert, der so einen Tropfen Wasser kriegt. Und dann bin ich in Sachen hängen geblieben, die eigentlich nicht wirklich tief emotional waren. Das waren oft Chaosbeziehungen, das waren toxische Beziehungen, es waren Beziehungen, wo die Waage nicht stimmte, wo ich wahnsinnig viel gegeben habe von dem, was ich überhaupt noch hatte, um anderen Menschen, damit der sich toll und geborgen fühlt. Ja. Und das ist das Problem, dass man, wenn man die Gefühle nicht lebt, wenn man das nicht zulässt, was in einem gefühlt werden will, dann verrennt man sich in sehr ungesunden Beziehungen.
Wir sind in einem Land, in dem zu allen möglichen Anlässen viel getrunken wird oder andere Formen von Drogen auch konsumiert werden. Sie haben auch lange Drogen genommen. Glauben Sie, das ist ein Seismograph dafür, wie es uns geht?
Also das Wort Drogen ist ja schon mal ein bisschen differenziert für mich zu betrachten. Es gibt Drogen, die man nimmt, um sich vor aus dem Leben zu stehlen, also die einen ein bisschen taub machen, wie Alkohol oder auch sicher ein Stück Cannabis, würde ich sagen, ein Stück weit. Eine Welt, die sich mir aufgemacht hat, war einfach diese Welt der Substanzen, die einem Zugang zum eigenen Bewusstsein geben. Und ich habe 1,5 Jahre nichts anderes gemacht, als irgendwelche Schamankräuter zu trinken oder zu essen. Und also ich habe letztlich da das Gleiche gefunden wie später in der Meditation, in der langen, tiefen Meditation. Also es gibt nicht nur gut und schlecht. Das ist ja heute auch meine Erfahrung. Mhm. Da gibt es einen ganz tollen Satz von Rumi, der heißt, jenseits von richtig und falsch gibt es einen Ort. Begegnen wir uns dort. Und so hat jeder seinen Weg. Ich habe viele Fehler gemacht, würde ich heute sagen, aber die haben mich am Ende zum Richtigen geführt. Und ich habe viel Richtiges gemacht, wo ich dann am Schluss gemerkt habe, die Konsequenz war vielleicht doch nicht so gut. Mhm. Also man geht einfach seinen Weg. Und für einige Menschen gehört es dazu, dass sie sicher auch mit Drogen in Kontakt sind, auch ganz abstürzen und erst da plötzlich merken, mein Leben läuft gegen die Wand.
Aber es bleibt, man muss losgehen, um bei sich anzukommen.
Der allererste Schritt, den wir gehen müssen, ist ein Schritt vom Kopf in Richtung Herz. Mhm. Und es gibt einen tollen Satz, der heißt, die längste und beschwerlichste Reise im Leben ist die Reise vom Kopf zurück ins Herz.
Kann Natur dabei helfen? Weil Sie haben auf dem Ozean ja diese Natur in aller Heftigkeit, in aller Intensität gelebt. Viele Kinder, viele Jugendliche hängen heute an den ganzen Gadgets, an den digitalen Spielzeugen und entfernen sich damit ja vielleicht auch ganz stark von sich selbst.
Es ist sicher ein toller Weg, weil die Natur uns viel lehrt. Sie lehrt uns, dass das Leben sehr viel mit Loslassen und Festhalten zu tun hat. Die Jahreszeiten sind ja ein schönes Beispiel. Das blüht im Frühjahr, im Sommer kann es gelebt werden und im Herbst fallen die Blätter wieder ab. Und so ist das Leben auch. Dinge kommen in unser Leben, wir sollen sie festhalten, aber wir müssen auch lernen, loszulassen und uns auf Neues dann wieder einzustellen. Also da finde ich die Natur einen tollen Spiegel. Aber letztlich, es bringt nämlich gar nichts, wenn man mit Zwang versucht, jetzt nur in die Natur zu gehen, um dort irgendein erleuchtendes Erlebnis zu haben oder sich selbst zu begegnen. Also das bringt auch nichts.
Ich würde ganz gerne nochmal zurückgehen an die Zeiten der Geschlechtsangleichung, weil man braucht ja schon auch Weggefährten, wenn man dann anfängt, ein neues Leben mit neuem Namen und neuem Körper auch zu leben. Muss man dafür eigentlich alle Brücken abbrechen oder kann man an alte Beziehungen dann auch anknüpfen? Wollen wir da gleich nochmal drüber gemeinsam nachdenken? Ja, machen wir an diesem Sonntag beim HR3 Sonntagstalk Janice Jackheit ist heute unser Gast des Tages. Janice Jackheit sitzt mir gegenüber. Das Wasser ist gleich leer. Ich muss hier gleich mal für Nachschub sorgen. Sie hören den HR3 Sonntagstalk und wir haben heute über viele Aspekte der Liebe, über Aufbruch und über diese Reise zu sich selbst gesprochen. Ich bin eben noch mal zurückgekommen zu diesem Punkt, wenn man eine Geschlechtsangleichung macht und als Junge zur Welt kommt, als Frau jetzt lebt und auch in einem weiblichen Körper ist. Was heißt das eigentlich für Freunde und für Angehörige? Sind die bei Ihnen mitgegangen oder gab es starke Brüche?
Ich bin heute sehr dankbar, diese Momente im Leben immer gehabt zu haben, wo ich einen Schritt auf mich selber zugemacht habe, weil in diesen Momenten zeigt sich, ob die Freundschaften echt sind oder nicht. Ich habe sehr viele Menschen verloren und das war auch gut so, weil die mich nur so gemocht haben, solange ich ihren Anforderungen entsprochen habe. Ich glaube, wenn man einfach Ja zu sich selbst sagt, etwas völlig Verrücktes macht, etwas macht, von dem man zutiefst träumt und überzeugt ist, wenn man diesen Schritt geht, dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Und wer dann bei dir bleibt, das ist wirklich jemand, der zu dir gehört, der dich so sieht.
Haben Sie das so erfahren?
Ja, absolut. Und ich bin im Nachhinein sehr froh, dass ich viele Menschen verloren habe. Das hat mir damals sehr weh getan. Aber darin habe ich gemerkt, dass die eigentlich gar nicht bei mir waren. Die waren die ganze Zeit bei sich und ich habe denen einfach nur geliefert, was für sie komfortabel war.
Und die Eltern?
Die Eltern waren immer bei mir natürlich. Sie haben hinter meinen Entscheidungen gestanden. Da zeigt sich ja auch die Verbundenheit dann erst in der Familie. Und auch es gab auch Freunde, die bei mir geblieben sind. Und das ist auch was Tolles, wenn man einen Schritt auf sich selber zumacht, dann begegnen einem auch neue Menschen. Und die Begegnungen, die man hat, werden immer tiefer. Man lernt an anderen viel, viel besser. Man fühlt sich geborgen in anderen Freundschaften, Partnerschaften, was auch immer. Da bekommt das Wort Liebe auch eine ganz neue Dimension. Verbundenheit mit anderen Menschen. Und die kann man erst wieder finden, wenn man seinen eigenen Weg geht. Weil wenn man nicht bei sich selber wirklich ist, wie wollen dann die anderen bei uns sein?
Jetzt war die Diskussion und die Entscheidung, das dritte Geschlecht aufzunehmen in unserer Gesellschaft in allen formalen Unterlagen, die es dann gibt, ein großer Gewinn für die, die lange dafür rechtlich gestritten haben. Wie sehen Sie das?
Differenziert, weil ich meine, irgendwann verrennen wir uns, dann machen wir halt statt 10 Schubladen dann 25 auf. Ob das die Dinge einfacher macht, weiß ich nicht. Ich glaube, die Gesellschaft braucht Zeit, um aus den Schubladen wieder rauszukommen. Und das ist ein Versuch, dieses Problem zu lösen. Ob wir jetzt 3 Toiletten haben oder 5, ich glaube nicht, dass das eigentliche Problem löst. Warum haben wir eigentlich heute den Bedarf, 2 Toiletten zu haben? Warum ist es uns unangenehm, dass Frauen in Männerklo gehen und Männer in Frauenklo? Da stimmt doch schon etwas nicht. Und da wollen wir noch gar nicht richtig hingucken, dass wir hier richtige Zerwürfnisse haben zwischen den Geschlechtern. Und das sind nicht nur die Männer, die ein Problem machen, sondern es sind auch die Frauen, die ein Problem machen. Warum ist das so? Wann hat das angefangen? Und da bewegen wir uns langsam als Gesellschaft.
Also es ist der Anstoß, wenn ich Sie richtig verstehe, eine Diskussion zu führen. Und das ist erst der Anfang.
Wir werden irgendwann, wenn wir so weitermachen, merken, dass wir am Schluss eigentlich 80 Millionen Toilettenhäuschen in Deutschland brauchen, dass jeder Mensch nämlich einfach anders ist und so ist. Und genau das haben wir alle gemein. Jeder ist so, wie er ist. Das machen wir es an den Geschlechtern fest. Also das Geschlecht ist das Offensichtlichste, was uns ausmacht.
Aber warum brauchen wir das als Rahmen dann ja offensichtlich? Also wir sagen ja nicht, es kommt ein Mensch ins Studio, sondern es kommt die Frau Janice ins Studio oder der Herr so und so. Also wir haben ja alle diesen Rahmen in der Einordnung.
Naja, ich glaube, wo wir früher noch im Urwald gewohnt haben, sind wir alle nur in den Wald aufs Klo gegangen. Da gab es nur den Wald, da gab es keine Häuschen. Ich glaube, die Unterscheidbarkeit ist einfach, ist ein großes Privileg. Sie hat uns sehr viel ermöglicht. Sie hat uns, also nicht nur in den Geschlechterthemen, wir haben ja ganz viele Schubladen. Und sie haben uns den Lebensstandard ermöglicht, den wir heute haben. Aber jetzt merken wir auch, dass das eine große Falle ist. Mhm. Weil man auf Zwang versucht, in irgendeine kleine Box reinzupassen, als der ganze Mensch, der man eigentlich ist. Und dass das nicht funktioniert. Das heißt, wir müssen einen Mittelweg finden zwischen Schubladendenken, das durchaus seine Berechtigung hat, und zwischen Nicht-Schubladendenken. Und letztlich, das ist nochmal ganz wichtig, der Punkt, alles, was wir denken, sind Schubladen. Es sind Konzepte. Wir haben so 25.000 Wörter, mit denen wir denken, und damit wollen wir die Welt beschreiben.
Gut, da bastelt ja jeder dann gerne seine eigene. Also ich finde, es ist auf jeden Fall schon mal der richtige Schritt zu sagen, es gibt ein drittes Geschlecht. Mhm. Dafür hat ja eine Gruppe auch lange gestritten und diskutiert. Jetzt wird es für das, was für die Gruppe schon lange ein Thema ist, auch für die große Gesellschaft ein Thema. Und damit fängt die Gesellschaft vielleicht an, sich damit auseinanderzusetzen und offener zu sein und, wie Sie es sagen, Schubladen zu sprengen.
Naja, man kann es auch, es kann auch das Gegenteil passieren, dass man irgendwann zu viel fordert von der Gesellschaft, weil es ist mit Kosten verbunden, jetzt muss vielleicht überall eine dritte Toilette installiert werden, es sorgt für viel Verunsicherung, dann kommt die nächste Frage, braucht man Toiletten für Kinder und so weiter. Also es ist schon ein Balanceakt, aber wir bewegen uns langsam in eine gute Richtung, finde ich, und das müssen wir auch, weil wir alle spüren, dass wir hier zu viel eingesperrt sind. Irgendwas stimmt hier nicht in unserem System.
Und das war ja der Aufbruch für Ihre Reise, letztendlich zu merken, man ist zu sehr eingesperrt und ich merke das bei Ihnen physisch, da wollen Sie am liebsten die Ellbogen einsetzen und diese Mauern dann doch sprengen. Sie hören den HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und unser Gast ist heute die Autorin Janice Jackheit. In ihrem aktuellen Buch Liebe oder der Mut, mich hinzugeben, statt mich herzugeben, will sie ihren Lesern Mut machen, mehr zu wagen im Leben, auch wenn es gegen die Norm geht, auch wenn es schwer ist, auch wenn der Weg lang ist und wenn er streckenweise hoffnungslos erscheint. Gibt es, Frau Jackheit, vielleicht etwas, was Sie den Lehrern und Erziehern auf den Weg mitgeben wollen, wenn die morgen wieder mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, die, wie Sie eins waren, eben anders als die anderen?
Ich glaube, wir sind wirklich auf einem guten Weg. Ich habe jetzt manchmal so Geschichten, wo ich dann höre, dass ein Junge mit dem Kleid in die Schule gehen will und der macht das. Und das wäre vor 20 Jahren undenkbar gewesen. Also ich glaube, ich mache heute mal keine Ratschläge, sondern ich sage, wir machen das ganz gut, wir geben uns alle Mühe. Jeder hat seine Schatten, jeder hat irgendwie Berührungsängste, aber wir alle, wir stellen uns gar nicht so blöd an, wie man es oft mal hören will eigentlich. Und ich möchte,
also wir sind weiter.
Ich sage lieber mal Danke dafür, dass so viele Menschen da draußen sind, die sich mit ihren Schatten auseinandersetzen, die offen auf andere Menschen zugehen. Und letztlich können wir das alle und wir reichen da, glaube ich, wenn wir das selber tun, anderen die Hand und sagen, hey, mach's doch genauso, das ist der bessere Weg. Den anderen nicht zu verurteilen, sondern ihn ihm offen zu begegnen. Nimm ihn so, wie er ist, dann wirst du auch so gelassen, wie du bist. Und dann kannst du endlich dein eigenes, wirkliches Leben leben.
Es gibt ja auch ein hohes Aggressionspotenzial in S-Bahnen, in U-Bahnen, an Schulen, auf Schulhöfen, weil viele, glaube ich, noch nicht an diesem Punkt dann
weil
tatsächlich
sind. Weil sie nicht mehr mitfühlen. Die Grundregel in diesem Universum heißt, glaube ich, warum soll ich was anderem antun, was ich selber nicht fühlen möchte? Es ist Mitgefühl und Empathie. Und das haben wir ganz, ganz oft verloren anderen Menschen gegenüber. Warum will ich jemanden zusammenschlagen? Ich meine, das ist doch einfach absurd. Da muss doch etwas total kaputt sein bei uns, dass wir so reagieren. Und dennoch die Menschen, das ist mir auch ganz wichtig, dieser Satz, die Menschen, die so sind, die erst recht verdienen eigentlich unsere Liebe. Die, die es uns am schwersten machen, die haben wahrscheinlich am wenigsten davon in ihrem Leben gekriegt. Und wenn wir die jetzt noch abstempeln, einsperren, wegsperren, ohne ihnen wirklich Aufmerksamkeit und Zuwendung zu geben, wird das Problem größer. Und da kommt das Wort Vergebung, glaube ich, so ins Spiel. Mhm. Man muss auch diesen Menschen vergeben. Sie müssen Konsequenzen natürlich fürchten, wenn sie so sind, aber sie verdienen unsere emotionale Vergebung.
Können Sie heute zu sich selbst sagen, ich mag mich, ich liebe mich?
Ja, ich bin sehr stolz auf mich und da hätte ich mich geschämt, das in einer Radiosendung vom Jahr oder zwei zu sagen. Und ich bin sehr stolz auf mich. Ich habe echt einen Höllenweg hinter mir und ich bin heute stark genug, um schwach zu sein. Ich habe gemerkt, das ist wichtig. Wenn man nicht zerbrechlich ist, ist man gar nicht mehr berührbar. Und ich finde, ich habe das ganz gut hingekriegt und vor allem bin ich sehr dankbar, dass ich diese unfassbar tollen Menschen treffen durfte in den letzten Jahren, die mir die Hand gereicht haben. Und allein das macht mich glücklich, stolz und ich erfahre Liebe, ich kann Liebe geben und es ist irre. Es heißt nicht, dass alles perfekt ist. Ich habe auch meinen Scheißtag, mein Gott.
Das ist beruhigend. Gibt es einen Plan fürs nächste Jahr? Sowas Großes wie dieses Rudern, was mich ja nach wie vor fasziniert, dass Sie es gemacht haben. Ich weiß, dass die Gründe auch eine Suche waren, aber dass Sie es tatsächlich durchgehalten haben.
Also mein alltägliches Leben ist im Moment, glaube ich, viel spannender als das, was ich da auf dem Atlantik gemacht habe. Das war ja auch das Ziel. Als nächstes Projekt, ich würde, glaube ich, Richtung Frankfurt gern ziehen, eine Kommune gründen.
Okay.
Such da gerade eine Wohnung, ansonsten schaue ich dann weiter,
vielleicht
was ich
hören
mache.
Uns ja jetzt Vermieter zu, dann leiten wir das an Sie weiter, liebe Janice Jackheit. Liebe heißt Ihr aktuelles Buch oder der Mut, mich hinzugeben, statt mich herzugeben. Danke Ihnen für dieses Gespräch am Sonntagmorgen und wünsche allen HR3-Hörern einen liebevollen Tag, eine ganz tolle Woche voller Liebe und bedanke mich bei Ihnen fürs Kommen. Dankeschön.
Danke.